Was macht Hobby?
Wir opfern unsere Freizeit, damit unsere Kunden ihre Freizeit genießen können.
Das ist aber sehr selbstlos.
Ja, klar sind wir selbstlos. Ja, wir gehören zu den Guten.
Ja, ich merke schon.
Es muss erstmal die Infrastruktur geschaffen werden im Hinblick auf Ladesäulen, auf Ladepunkte.
Das wurde ja schon mal verpennt.
Definitiv, ja.
Oder?
So. Und in dem Moment, wo die Infrastruktur geschaffen worden ist, wird es auch Lösungen aus unserer Industrie geben, wo ich sage, wie kann ich einen Wohnwagen e-mobil tauglich machen? Wie kann ich ein Reisemobil e-tauglich machen?
Aber ich meine, wenn man das noch nicht mal für den Individualpersonenverkehr hinbekommt, die passende Infrastruktur zu schaffen, da ist ja doch eine höhere Wirtschaftskraft hinter als in eurem Sektor.
Definitiv.
Wie lange dauert das, bis es für euch der Fall ist?
In einem normalen Jahr produzieren wir ca. 60 Wohnwagen pro Tag und 12 Reisemobile und 4 bis 5 Kastenwagen.
Tourist Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Bernd Löher, Geschäftsführer von einem der größten Arbeitgeber in ganz Schleswig-Holstein, nämlich von Hobby. Und die Wohnmobilisten unter uns wissen natürlich, wer oder was Hobby ist. Aber wir wollen heute die Tea Time nutzen, um euch auch mal das Unternehmen Hobby vorzustellen. Denn Hobby hat eine wirklich norddeutsche Erfolgsgeschichte, auf die Hobby zurückblicken darf. Fast 60 Jahre schon am Start, mittlerweile 1200 Mitarbeiter, 350 Millionen Umsatz und Marktführer mit im Bereich Wohnmobil, Wohnwagen, das kannst du gleich nochmal genauer erklären, wo überall. Auf jeden Fall ein Aushängeschild hier bei uns in Schleswig-Holstein. Und wir sitzen heute hier in Fockbeck im Headquarter von Hobby direkt davor. Lieber Bernd, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich sage auch vielen Dank. Wie wohl fühlst du dich hier in diesem Hobby-Wohnmobil?
Es gibt, glaube ich, keinen besseren Ort für einen Podcast, für einen Hobby-Mitarbeiter, als in seinen eigenen Produkten zu sitzen. Von daher ist der Wohlfühlfaktor schon sehr hoch.
Wenn du Urlaub machst, geht es für dich in ein Wohnmobil, in einen Wohnwagen oder in den Flieger und lass mich in Ruhe mit Wohnmobilen?
Wir machen das in der Tat noch gemischt. Flieger ist nicht unser Urlaub. Wir pendeln, wir machen ein Jahr Urlaub im Reisemobil. Wenn ich sage wir, ist es im Regelfall meine Frau und ich. Die Kinder sind so groß, dass sie mittlerweile nicht mehr mitfahren, was auch vielleicht gut ist. Und von daher ist für uns die präferierte Urlaubsform im Campingbereich sicherlich das Wohnmobil beziehungsweise auch ein sogenannter Kastenwagen, weil der halt die maximale Flexibilität gibt, hohen Fahrkomfort, hohen Reisekomfort verbunden mit Schlafkomfort hat. Und wenn die Kinder groß sind, dann schafft man sich ja neue Hobbys an. Wir haben jetzt seit 2 Wochen einen Welpen. Das ist ein Australian Labradoodle. Wundervolles Tier, zuckersüß, extrem viel Arbeit. Aber damit mutieren wir natürlich absolut zu der Top-Zielgruppe unserer Reisemobilisten.
Ja. Ja,
Kinder aus dem Haus, Hund dabei. Also wird ab nächstem Jahr nur noch Reisemobilurlaub gemacht.
Ich habe geguckt, ob hier die Haare von Chico zu finden sind, weil wir haben auch so einen ganz Lütten und der passt hier natürlich auch wunderbar rein. Der kann da liegen, der kann da liegen, der kann hier sitzen, der kann da hinten sitzen. Herrlich.
Das ist der Vorteil beim Australian Labradoodle, der hart nicht.
Der hat viele Vorteile, der ist auch noch unfassbar süß.
Ja.
Und seit 2 Wochen?
Ja, aber super anstrengend.
Ich glaube, der hält euch ja ordentlich auf Trab. Mann, gut, du bist nicht zu Hause, ne?
Ja, das ist die, meine Frau hat die Arbeit mit ihm. Aber auch das muss man sagen, ist ein norddeutscher Hund. Den haben wir von der Nordseeküste von einem Züchter bekommen und von daher passt das ins Bild.
Ja, okay. Also du bist verheiratet, hast 2 Kinder.
Ja.
Und jetzt auch einen Welpen.
Und einen Welpen. Also quasi 3 Kinder.
Und pendelst. Du bist kein gebürtiger Schleswig-Holsteiner. Du lebst hier auch nicht, sondern du lebst noch in NRW und pendelst hin und her.
Ja. Ich bin gebürtiger Westfale. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Aus Siegen kennt kaum jemand, ist zwischen Frankfurt und Köln ziemlich in der Mitte. Kenne Hobby allerdings schon seit 2003. Habe immer ein sehr enges Verhältnis gehabt zu Hobby, weil Hobby war früher einer meiner größten Kunden in meinem alten Leben.
Erzähl mal, was war denn in deinem alten Leben?
In meinem alten Leben habe ich für einen Zulieferer gearbeitet und dort war ich zum Schluss Geschäftsführer von 2 Konzernunternehmen. Zusätzlich war ich Head of Sales für den ganzen Bereich EMEA, Head of Product Management und Teil des Europa-Managements. Das war also, wir haben immer nach dem Motto gearbeitet, Motivation by Job Enlargement. Das ist ein Corporate-Unternehmen, börsennotiert. Und Harald Strijewski als Inhaber und Gründer von Hobby hat schon seit vielen, vielen Jahren immer zu mir gesagt, Löhr, wenn du mal keine Lust mehr hast, da zu arbeiten, sag mir Bescheid, kommst du zu Hobby. Und so ist es dann auch
Ja, wann gekommen. Hast du Bescheid gesagt und warum?
Das ist eine Frage, die ist hochinteressant. Bescheid gesagt habe ich in 2019. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber schon im Prinzip anderthalb Jahre mit mir gerungen, was ist der richtige Weg. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich Anfang 50 und dann überlegt man sich schon sehr, sehr gut, wie sieht die restliche Lebensplanung aus, was machst du? Und ich wollte da nochmal eine neue Herausforderung haben, ein anderes Umfeld haben, weil Corporate-Unternehmen ist sicherlich eine hohe Lernkurve, aber es war am Ende des Tages Stress pur. Und man muss auch sagen, dass ich zum Schluss mit der Strategie, die in dem Unternehmen gefahren worden ist, nicht mehr 100% d'accord war. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man trägt die mit, ist aber nicht überzeugt. Oder man sagt, nee, könnt ihr machen, aber ohne mich. Und ich habe mich dann für die letztere Variante entschieden. Aber mit dem Unterstützung der Familie, weil ohne Familie kannst du das nicht machen. Das funktioniert nicht, weil zwei Kinder, die Tochter ist mittlerweile 26, der Sohn ist 17 und den 17-jährigen Sohn können und werden wir nicht aus dem Lebensmittelpunkt rausreisen. Und das ist dann die Option zu pendeln. Das heißt, ich verlasse Nordrhein-Westfalen sonntags abends 8:30, bin dann irgendwann zwischen 1 und 1:30 in Fockbeck und versuche dann morgens um 8:30 im Büro zu sein und fahre donnerstags wieder nach Hause.
Hier hast du eine kleine Wohnung.
Ja.
Du schläfst nicht in einem der Wohnmobile hier.
Nein. Aber auch das war der erste Punkt, als wir die Gespräche geführt haben, hat Harald Strijewski mir gesagt, hat der Löhr, irgendwann wohnen Sie hier oben. Das ist so schön in Schleswig-Holstein.
Und hatte er recht?
Er hatte recht, Schleswig-Holstein ist ein wunderschönes Bundesland. Ich mag die Menschen, ich mag die Offenheit, ich mag die Direktheit hier. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ja. Wo er nicht mit Recht behalten wird, ist, dass wir hier permanent wohnen. Aber ich habe zumindest letztes Jahr eine kleine Eigentumswohnung gekauft, direkt in Fockbeck. Also von daher sind wir diesem Thema schon ein kleines Stückchen näher gekommen.
Oh, du bist ja dem Rentenalter noch einige Jahre entfernt. Von daher jetzt schon mal die Eigentumswohnung. Wir sprechen in 4-5 Jahren einfach nochmal.
Ja, meiner Frau gefällt das extrem gut hier. Und von daher ist das schon auch der Plan, dass sie auch in naher Zukunft, wenn der Hund mal ein bisschen reisefähiger ist und unser Sohn mal 18 ist, dass sie dann öfters mit hochkommt nach Fockbeck, sodass eigentlich diese Trennung der Familie über die Woche her sich auch reduzieren wird. Also ist Teil der Lebensplanung.
Warum Hobby? Warum war für dich klar, wenn, dann Hobby? Was waren dann die ausschlaggebenden Gründe? Hobby ist ein Begriff, Logo, nicht nur hier in NSH, sondern vor allem in der Branche. Aber was war so der ausschlaggebende Punkt?
Es waren im Prinzip zwei Punkte. Der eine ist diese Industrie, diese Reisemobil- und Caravan-Industrie, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Also die meisten Menschen, die in Führungspositionen in dieser Industrie sind, machen es aus Leidenschaft, aus Passion. Und die, die von außen als Manager gekommen sind, die das als Job angesehen haben, die haben sich meistens nie so lange gehalten. Ich liebe diese Industrie. Ich bin mit dieser Industrie verwurzelt, seit weit über 20 Jahren jetzt. Und in der Überlegung, was tue ich, wenn ich von einem Zulieferer wechsle, ist es immer eine Frage der Geschäftsethik, die man hat. Ich hatte viele Angebote, wo ich auch zu Wettbewerbern hätte wechseln können, aber das macht man in dieser Industrie einfach nicht, weil es ist nicht seriös. Und dann war halt der Reiz da, von einem Zulieferer bei einem Hersteller zu arbeiten und Hobby war da sicherlich die erste Wahl. Weil Hobby ein Unternehmen ist, was inhabergeführt ist, was unabhängig ist, was nicht zu einer großen Gruppe gehört und was auch perspektivisch nicht in eine große Gruppe integriert wird, sodass man hier, ich sag mal, mehr Unternehmer im Unternehmen sein kann, als man das in einem großen börsennotierten Unternehmen sein kann, wo man sehr viel nach Vorgaben oder nach Vorgaben, auch bei Hobby arbeiten wir auch nach Vorgaben, aber ich sage mal, wo sehr viele Rahmenbedingungen habe, die dich in deiner Entscheidung nicht so frei lassen, wie das ist. Und das waren so die Beweggründe und es war am Ende des Tages auch die persönliche Beziehung, die ich über viele Jahre aufgebaut habe zu Harald Strijewski. Es ist einfach eine Unternehmerpersönlichkeit seinesgleichens und es gibt heutzutage nicht mehr viele Persönlichkeiten in dieser Form. Auch in unserer Industrie werden das leider immer weniger. Und das war so dieser Mix, die persönliche Beziehung zu Herrn Strijewski, das Vertrauen in Hobby und die Möglichkeit, Dinge bei Hobby zu verändern und zu gestalten, um Hobby fit for future zu machen. Das waren so die Beweggründe.
Dann klär unsere Hörerinnen und Hörer doch mal auf, was macht Hobby?
Wir opfern unsere Freizeit, damit unsere Kunden ihre Freizeit genießen können.
Das ist aber sehr selbstlos.
Ja, klar sind wir selbstlos. Wahnsinn. Ja, wir gehören zu den Guten.
Ja, ich merke schon.
Was machen wir? Die Keimzelle von Hobby sind die Wohnwagen. Ja, das ist auch das, was heute der Hauptumsatzträger ist. Du hast es in deiner Anmoderation gesagt, mit 350 Millionen Euro Umsatz ungefähr. Das ist immer wieder give or take, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber Wohnwagen ist nach wie vor das Kerngeschäft. Damit hat Hobby gestartet und das ist das, was wir produzieren. Wir sind in Europa Marktführer, was Wohnwagen angeht. Und neben den Wohnwagen produzieren wir auch Reisemobile, solche schönen Reisemobile, in denen wir uns gerade befinden.
Da ist die meisten, da hätte ich vor einem Jahr auch noch zugehört, hat gesagt, wieso, wo ist denn da der Unterschied? Das ist doch ein Wohnwagen.
Nee, das ist eigentlich ein, der Wohnwagen ist
per se. Wir sind heute bei den Basics.
Ja, ich merke das schon. Also
oder noch davor.
Davor, der Wohnwagen ist klassisch der Anhänger, den ich mit dem PKW ziehe.
Ja.
Den Wohnwagen ziehe ich auf den Campingplatz und bleibe im Regelfall auch auf dem Campingplatz für die Dauer des Urlaubs stehen.
Ja.
Ist gerade für Familien die ideale Urlaubsform, weil ich bin noch flexibel. Ich kann mit dem Auto vom Campingplatz runterfahren. Ich kann Aktivitäten außerhalb des Campingplatzes unternehmen.
Ja.
Und ich habe im Wohnwagen im Vergleich zu dem Reisemobil auch ein etwas höheres Platzangebot. Das ist diese Urlaubsform, die der Wohnwagen ermöglicht. Mhm. Das Reisemobil ist, wie es der Name schon sagt, es ist mobil. Mhm. Ich bin natürlich deutlich flexibler. Wenn ich meine Urlaubsreisen plane, ich kann auf Stellplätze gehen, ich kann auf Campingplätze gehen, ich kann 2 Tage hier sein, 3 Tage da. Und darüber hinaus, in dem dritten Produktbereich produzieren wir noch diese sogenannten Kastenwagen. Das ist immer das Schwierige in unserer Industrie. Kastenwagen ist jetzt irgendwie kein super positiv besetzter Begriff, der super sexy klingt.
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht, ist aber ein tolles Produkt, weil gerade so diese Kastenwagen, man denkt eigentlich immer, das sind die jungen Hipster, die jetzt gerade im Berufsleben sind, die biken gehen, surfen gehen und all diese ganzen Sachen. Ja, das ist ein Teil der Zielgruppe, aber der größere Teil der Zielgruppe sind wirklich unsere Kunden, die vom Wohnwagen übers Reisemobil hin auf den Kastenwagen gehen, weil die im Kastenwagen den Fahrkomfort haben von einem PKW. Die haben die Assistenzsysteme, die Sicherheitssysteme, die fahren, können in kleine Städte reinfahren, wo man mit einem 7-8 Meter Reisemobil eher Probleme hat. Und das ist das dritte Standbein, auf dem Hobby aufgebaut ist.
Gut, ihr baut diese Fahrzeuge?
Ja.
Ihr verkauft sie aber nicht direkt?
Nein.
Also es gibt keine Showrooms von Hobby irgendwo, es gibt keine Verkaufshallen von Hobby, wo Hobbyverkäufer rumrennen, sondern ihr macht das über Händler.
Genau, das ist unser Geschäftsmodell.
Wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? Wie verdient ihr Geld?
Das Geschäftsmodell ist eine zweistufige Distribution. Das heißt, wir stellen die Fahrzeuge her. Wenn wir sagen, bauen die Fahrzeuge, ja, wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe bei Hobby. Alles, was geht, bauen wir lieber selber, als dass wir es zukaufen. So diese klassischen Make-or-Buy-Entscheidungen ist bei uns eigentlich immer auf der Basis Make, um unabhängig zu sein. Wenn wir unsere Wohnwagen, Reisemobile, Kastenwagen produziert haben, die Chassis kaufen wir natürlich von den...
Die was?
Die Grundchassis beim Reisemobil.
Das heißt, Chassis bitte erklären.
Die Chassis sind die Fahrzeuge, die Basisfahrzeuge. Das heißt, in dem Wohnmobil, wo wir hier sitzen, das ist ein Citroën-Chassis.
Genau.
Das kaufen wir von Stellantis, das ist der Hersteller. Und darauf bauen wir dann im Prinzip das Fahrzeug auf.
Ja.
So, wenn die fertig sind, verkaufen wir die an unsere Handelspartner. Wir haben ca. 350 Handelspartner in Europa. Und die Handelspartner verkaufen diese Fahrzeuge dann entsprechend an die interessierten Endkunden. Das ist das Geschäftsmodell.
Und das, wenn ich mir die Umsatzzahlen anschaue, scheint zu funktionieren. Umsatz ist nicht alles, aber das läuft.
Das läuft. Vom Umsatz werden wir nicht satt. Sicherlich ist unser Fokus auch auf dem Geldverdienen, das ist ganz klar.
Trotz der Selbstlosigkeit.
Trotz der Selbstlosigkeit, klar.
Dass ihr auch irgendwie über die Runden kommt.
Wir sind ja eine GmbH und kein eingetragener Verein.
Ja.
Nein, aber auch das zeichnet eigentlich auch Hobby aus. Ich sag mal, wir versuchen eine gute Balance zu finden, dass wir ein sehr, sehr fairer Partner sind für unsere Handelspartner. Ja, das heißt also, wir sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die auf die letzten 1,5% Profit drücken, sondern wir sind eher langfristig ausgelegt. Und das ist auch zum Beispiel ein Grund von der Eingangsfrage, was hat dich bewogen, aus einem Konzernunternehmen zu einem privat- oder inhabergeführten Unternehmen zu gehen? Ich muss hier nicht in einem 3-Monats-Zyklus arbeiten. Ich muss nicht von Quartal zu Quartal, von zu Quartal rennen, sondern hier bei uns ist es eher die Frage, was passiert in 2 Jahren, was passiert in 3 Jahren. Und deswegen sind wir sicherlich auch auf der Basis der Handelspartner ein sehr, sehr fairer Lieferant, weil wir langfristig orientiert sind und das ist eigentlich so ein Teil unseres Geschäftsmodells. Klar wollen wir Geld verdienen.
Selbstverständlich. Ja. Logo. Vor 57 Jahren hat Hobby hier begonnen, beziehungsweise wurde ins Leben gerufen von Herrn Schriewski.
Ja.
Damals, ein Mitarbeiter, vier Mitarbeiter, wurde dann immer mehr. Wir sind jetzt bei knapp 1200 Menschen angekommen, die wo überall arbeiten? Der Großteil hier, nehme ich an?
Also wir haben hier am Standort haben wir die 1200 Mitarbeiter. Das ist also, die arbeiten alle in Fockbeck.
Was machen die hier alle?
Frage ich mich auch manchmal, aber ja, also es gibt immer so einen Running Gag, der war früher mal, wie viele Leute arbeiten bei Hobby? Da war die Antwort immer ungefähr die Hälfte. Aber das stimmt natürlich nicht. Also die 1200 Mitarbeiter, die wir haben, die arbeiten in ganz, ganz vielen Bereichen. Ja. Vom Mix her sind es irgendwo um die 800, 850 Mitarbeiter, die in der Fertigung und in der Produktion arbeiten. Und demzufolge sind es dann 300, 350 Mitarbeiter, die in den indirekten Bereichen Verwaltung arbeiten. Das ist so der Mix zwischen Wertschöpfung und Verwaltungsmitarbeitern. Dadurch, dass wir eine sehr hohe Fertigungstiefe haben, was ich anfangs gesagt habe, brauchen wir auch diese Anzahl der Mitarbeiter, weil wir bauen unsere eigenen Fahrgestelle. Mhm. Und wenn man Hobby als Verbund sieht, es ist ja nicht nur die Marke Hobby, es gehört ja auch die Marke Fendt dazu. Die sitzen in Mertingen in Bayern. Mhm. Wenn man das alles zusammenzählt mit der Rendsburger Feuerverzinkerei, die gehört auch mit zur Gruppe.
Ja, was ist eine Feuerverzinkerei?
Eine Feuerverzinkerei behandelt die Chassis, die wir selber bauen für die Wohnwagen. Also ein Wohnwagen-Chassis besteht aus einem Stück Stahl. Das wird gebogen, gestanzt, gelasert, dass Stabilität reinkommt. Dann geht es in die Verzinkerei. In der Verzinkerei wird es Oberflächen behandelt, dass es Korrosionsschutz gibt. Und dann kommt das wieder zurück und wird dann bei uns in den Wohnwagen zum Beispiel eingebaut.
Okay. Und die gehören zur Gruppe?
Die gehören zur Gruppe. Und dann haben wir noch eine Möbelfabrik, die sitzt in Warburg. Die gehört auch mit zur Gruppe. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann sind wir irgendwo so bummelig bei 2200 Mitarbeitern in der Gruppe.
Und die Möbel, auf denen wir hier auch sitzen, die kommen dann auch aus eurer Gruppe?
Ja. Cool. Die Ausnahme auf dem Fahrersitz, auf dem du sitzt, der kommt nicht aus der Gruppe, der kommt von dem Fahrzeughersteller.
Stimmt.
Aber die Möbel, auf denen ich sitze, die werden komplett in Fockbeck gebaut, inklusive der Polster. Wir haben eine eigene Näherei und das ist alles made in Germany oder made in Fockbeck.
Wie viel Wertschätzung erfahrt ihr auch aus der Landesregierung dafür, dass ihr hier so wirklich made in Schleswig-Holstein Sachen produziert? Das ist jetzt ein großer Themenbruch, wir kommen gleich weiter ein bisschen zur Historie, aber wenn wir gerade darüber sprechen.
Die Wertschätzung, wenn wir die brauchen, ist die, glaube ich, sehr einfach zu bekommen. Ja, dadurch, dass wir einer der größten Arbeitgeber in Schleswig-Holstein sind, haben wir ein gewisses Gewicht. Bis dato ist das nie so wirklich notwendig gewesen, dass wir da die massive Unterstützung der Politik gebraucht haben. Es gibt so Themen, um das Lebenswerk von Herrn Strijewski zu ehren, gibt es hier eine Harald-Strijewski-Straße. Ja, ich meine, da müssen die Anwohner alle mitspielen, das hört sich toll an, aber es ist relativ hoher Verwaltungsaufwand, eine Ringstraße in der in der Harald-Strijewski-Straße oder beziehungsweise Schafsradar hieß das, glaube ich, hier früher, in der Harald-Strijewski-Straße umzuwerden. Solche Themen, ich glaube, da haben wir ein sehr offenes Ohr, was die Landesregierung angeht. Aber wie gesagt, bisher war es nicht wirklich notwendig, dass wir da die massive Unterstützung eingefordert haben.
Ja, nicht mal in der Corona-Phase, denn eure Branche, zu der ihr euch zählt, gehört ja auch eher zu den Profiteuren dieser doch nicht so schönen Zeit.
Ja, sagen wir mal so, wir gehörten sicherlich nicht zu den Verlierern. Es war
sicherlich auch herausfordernd, ne? Auch ihr hattet die Herausforderung, die Sachen ranzubekommen und alles klar. Aber also,
wenn man das mal Revue passieren lässt, ich habe im Februar 20 angefangen bei Hobby zu arbeiten und zwei Monate später haben wir sonntags nachmittags um 17.30 Uhr eine Telefonkonferenz mit Herrn Strijewski gemacht und haben gesagt, wir müssen bitte mal ab morgen die Produktion hinstellen, das funktioniert gerade mit Corona nicht.
So stellt man sich das doch vor, ne?
Ja, das war echt cool, aber es war natürlich eine steile Lernkurve, aber in der Corona-Zeit waren viele Herausforderungen da, ja, die haben wir als Hobby, glaube ich, dadurch, dass wir so agil sind als Unternehmen, wie wir sind, auch von den Strukturen her, wir haben sehr flache Hierarchien, haben wir das, glaube ich, sehr, sehr gut gemanagt.
Bist du Bernd oder Herr Löhr für dein Team, was die Hierarchien angeht?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Dudes-Kultur hier in Schleswig-Holstein ist sicherlich eine andere. Ich bin da hier und da etwas konservativer. Ich sag mal, für einen Teil der Mitarbeiter bin ich Bernd, aber für einen Großteil der Mitarbeiter bin ich Herr Löhr. Ich versuche nahbar zu sein, versuche aber trotzdem immer noch eine gewisse Distanz zu halten.
Ist ja auch wichtig. Ja. Trotz flacher Hierarchie.
Ja, ja, klar. Aber das ist, wie gesagt, das ist einfach so ein Beispiel. Das um 4:30 haben wir beschlossen, ja, wir stellen die Produktion morgen hin, weil wir nicht wussten, was passiert. Und wir haben es dann von 4:30 nachmittags bis 6:00 am nächsten Morgen geschafft, dass wir alle Mitarbeiter erreicht haben, bis auf eine Handvoll, die vor den Werkstoren standen, die verschlossen waren. Das zeigt eigentlich so ein bisschen die Agilität. Aber in dieser Corona-Phase hat natürlich unsere Industrie, nicht nur wir als Hobby, sondern auch wir als gesamte Reisemobil-Caravan-Industrie, wir waren sicherlich in einer guten Lage, dass wir Urlaubsformen anbieten konnten, die auch während Corona funktioniert haben. Ich konnte mich isolieren, ich konnte irgendwo frei stehen. Selbst die Handelspartner waren super kreativ. Die haben dann teilweise Autos verkauft über FaceTime-Videos, total witzig. Also dann haben die, ich sag mal, eine personenlose Übergabe gemacht, so wie man das bei Airbnb oder so kennt. Dann hat einen Code eingegeben, da lag Schlüssel und Papiere und der Kunde konnte seinen Wohnwagen mitnehmen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Not macht erfinderisch.
Ja. Und das war sehr kreativ und es waren natürlich viele Herausforderungen da. Und die ganze Supply Chain, die hat sich eigentlich jetzt erst seit einem...
Hat die sich beruhigt? Hat die sich normalisiert?
Seit einem halben, dreiviertel Jahr normalisiert. Hat die sich normalisiert, aber wir kriegen natürlich jetzt gerade wieder durch die multiplen Krisen, die uns beschäftigen, neue Herausforderungen. Das hat sehr gut funktioniert und auch die Befürchtung, jeder hat ja gesagt, okay, es gibt einen Boom, Reisemobile Caravans. Es Leute kaufen, weil die keine Kreuzfahrt machen können, weil die keine Flugreisen machen können. Und irgendwann verkaufen die das wieder, weil die gesagt haben, das macht gar keinen Spaß. Aber wenn man sich das ansieht, wie die Entwicklung der Übernachtung auf Campingplätzen sind und wenn ich mir den Gebrauchtwagenmarkt anschaue, ist genau das Gott sei Dank nicht passiert, sondern die Menschen, die ein Reisemobil gekauft haben, haben gesagt, wow, das ist echt eine coole Urlaubsform. Ich behalte das mal und kann ich was mit anfangen. Ich bin flexibel und auch so dieser Trend zu sagen, ich mache kürzere, aber höher frequente Urlaube. Das spielt uns natürlich alles in die Karten, so dass es an der Stelle eigentlich Corona für unsere Industrie keinen Schaden verursacht hat. Im Gegenteil, es hat einen gewissen Boom gegeben, der normalisiert sich jetzt zurzeit auch wieder. Es gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber im Prinzip sind wir da eigentlich alle ganz gut rausgekommen und das zeigt auch, wie resilient die Reisemobil- und Caravan-Industrie gegenüber solchen Krisen ist.
Da möchte ich gleich einmal ansetzen, wie auch die Aussicht ist, wie die Perspektive ist, auch in hinsichtlich Verbrenner aus und E-Mobilität. Da möchte ich gleich ansetzen. Ich möchte noch einmal ein paar Schritte zurückgehen. Es wurde mal gesagt, eines Tages, ich zitiere, eines Tages soll an jedem Tag ein Wohnwagen fertiggestellt und selbstverständlich auch verkauft werden. Das Zitat ist dir sicherlich bekannt.
Ja.
Das wurde vor vielen, vielen Jahrzehnten mal geäußert von dem Gründer und Inhaber von Hobby. Wie sieht das heute aus? Wie sieht das jetzt 50 Jahre später aus? Wie viele Wohnmobile, wie viele Wohnwagen, wie viele Autos gehen hier vom Band?
Ich sag mal, das ist ja das, was ich sagte. Das ist ja diese Unternehmerpersönlichkeit Harald Strijewski.
Absolut.
Er hatte den Traum, ich möchte jeden Tag einen Wohnwagen produzieren. Hat er auch geschafft.
Schnell sogar.
Sehr schnell hat er es geschafft. Auch die Motivation, das zu tun, war eine relativ einfache zu der damaligen Zeit. Ja. Und heute, in einem normalen Jahr, produzieren wir ca. 60 Wohnwagen pro Tag und 12 Reisemobile und 4 bis 5 Kastenwagen.
Alle hier?
Alle hier. Alle hier am Standort.
Ich habe mich bis vor einem Jahr noch nie mit dieser Thematik auseinandergesetzt, mit Caravanning im Allgemeinen. Und das ist so Wahnsinn, dass ich nicht weit weg wohne und man es kaum mitbekommt, was hier abgeht. Ich meine, das ist ja auch ein riesiges logistisches Thema. Wenn hier 80, 90 Autos pro Tag weggehen, fällt das auf? Wie kann das nicht auffallen?
Ob das nicht auffällt, weiß ich nicht. Es ist ja, Hobby ist ja ein historisch gewachsenes Unternehmen. Das heißt also, das Umfeld hat sich sukzessive daran gewöhnt, dass vielleicht der Werksverkehr zugenommen hat oder dass es mehr wird. Aber durch die Logistik, die wir hier vor Ort haben, funktioniert das eigentlich relativ geräuschlos. Um Beispiele zu nennen, wir bekommen zum Beispiel in den normalen Produktionswochen bekommen wir jeden Tag einen 40-Tonner mit Sperrholz. Aber das ist halt Tagesgeschäft. Der kommt morgens um 6, steht er hier, wird entladen, ist um 7 wieder weg und wir haben wieder genügend Holz, um für den Tag zu produzieren.
Und das weiß ja auch jeder, der in der Harald-Strijewski-Straße lebt. Ist so.
Ja, klar. Wir sind Gewerbemischgebiet hier. Das kennen die Menschen nicht anders. Und ja, die fertigen Fahrzeuge, die werden direkt von unserem Spediteur, der vis-à-vis von unserem Gelände sitzt, die werden auf Achse abgeholt. Und der übernimmt dann die Distribution und die Logistik in Europa dieser Fahrzeuge. Von daher läuft das einigermaßen geräuschlos. Aber es kann auch passieren, dass in der Harald-Strijewski-Straße mal morgens 10, 12 LKWs hintereinander Schlange stehen, die auf Entladung warten. Das versuchen wir aber über Timeslots zu steuern, dass man sagt, okay, du hast ein Anlieferfenster von 6 bis 8, du kommst bitte von 8 bis 10, dass wir das auch dann von der Intralogistik intern entsprechend handeln können.
Ich nehme an, ein Großteil der Wohnwagen, der Reisemobile kann ja gar nicht in Schleswig-Holstein und Umgebung bleiben. Wo bleiben die ab? Wie viel wird exportiert? Wie viel bleibt in Deutschland? Habt ihr da Zahlen? Also natürlich, habt ihr jetzt Zahlen, hast du Zahlen für uns.
Ja, ich sag mal, der im Moment verschieben sich die Märkte ein bisschen. Traditionell war das eigentlich immer so ein Split, dass man gesagt hat, 40% ist Deutschland, 60% ist Export. Im Moment ist es eher umgekehrt. Das heißt, Deutschland ist zurzeit der stärkste Markt in Europa aus unterschiedlichsten Gründen. Das Gros unserer Fahrzeuge, so um die 60% bleibt zurzeit in Deutschland und die anderen 40%, die gehen nach Europa.
Okay, aber nicht Übersee, das ist kein Markt für euch.
Ja, wir haben Handelspartner in China. Ja, das sind diese sogenannten Emerging Markets. Ja. Die Mengen, die wir nach China verkaufen, sind aber noch einigermaßen übersichtlich, weil in China fehlt noch jede Infrastruktur. Da fehlt im Prinzip noch alles für diese Urlaubsform. Aber das ist im Aufbau und da an diesen Märkten nicht teilzunehmen, wäre falsch. Wir verkaufen nach Taiwan, wir verkaufen nach Japan. Wir sind jetzt dabei, Malaysia mit zu akquirieren als Markt. Wir haben jetzt die ersten zwei Fahrzeuge, die zulassungsfähig sind in Malaysia. Und so versuchen wir natürlich dann auch, ich sag mal, Fallback-Positionen zu schaffen, wenn der klassische traditionelle Markt mal nicht mehr so funktioniert, wie wir uns das eigentlich gerne wünschen.
In deiner Aufzählung der Länder, in die ihr exportiert, ne, hast du jetzt viele asiatische Länder genannt. Du hast das Thema Infrastruktur aufgezählt, über das ich gleich nochmal sprechen möchte, aber mir fehlt der Begriff USA.
USA ist für uns
ein Riesenmarkt.
Ja, es ist ein Riesenmarkt. In guten Jahren ist der amerikanische Markt ungefähr 550.000 Einheiten groß. Ja, aber entgegen der ursprünglichen Meinung, dass in Amerika nur diese großen, riesigen Reisemobile rumfahren, ist der amerikanische Markt ungefähr 90-95% sogenannte Towables. Das heißt, alles, was gezogen wird, was Anhänger sind und der Rest sind nur diese A-Class Motorhomes, wie das in den USA heißt. Da haben wir aber nicht die richtigen Produkte für, um ehrlich zu sein, weil ein Großteil dieser Towables sind die sogenannten Fifth Wheelers. Die kommen hinten auf so einen Pickup-Truck drauf.
Das sieht gewaltig aus. Wirklich imposant aus, ja.
Sind aber nicht die Produkte, die wir hier herstellen können. Ja. Und wenn man nach USA geht, hat man natürlich ein sehr hohes Risiko und auch eine sehr hohe Hürde, was Produkthaftung und diese ganzen Themen angeht. Deswegen ist für uns USA kein Markt, der interessant ist in irgendeiner Form. Und auch wenn die Volumina so groß sind.
Und warum ist der asiatische Markt interessanter?
In dem asiatischen Markt ist es insofern interessanter, weil die mehr auf dem Stil und auf der Größenordnung aufbauen der Produkte, die es heute in Europa gibt. Und weil es natürlich dann auch, wenn wir in Malaysia bleiben, haben wir es über den Caravan-Industrieverband geschafft, dass wir mit den Behörden in Malaysia dann halt auch europäische Normen, europäische Richtlinien etablieren konnten. Und deswegen macht es uns das natürlich deutlich einfacher. Wir können im Prinzip auf den bestehenden europäischen Normen aufbauen und können damit die Fahrzeuge homologieren und können die Fahrzeuge auch in Malaysia zulassen. Wenn ich nach USA gehe, muss ich das alles nach US-Normen machen. Mhm. Wenn ich nach China gehe, da gibt es ein sogenanntes CCC-Audit. Da muss ich die chinesischen Vorschriften einhalten, aber auch die chinesischen Vorschriften sind relativ nah an den europäischen, das geht alles, aber USA ist aus unserer Sicht, wie gesagt, ein hochinteressanter Markt, was Volumen angeht, aber du musst in USA produzieren, um wettbewerbsfähig zu sein, ansonsten hast du zu hohe Frachtkosten, die Wechselkursrisiken sind da drin, das macht wenig bis keinen Sinn.
Aber ihr gehört zu den Unternehmen aus Schleswig-Holstein, die sich auch aktiv mit den asiatischen Märkten auseinandersetzen, die dorthin exportieren und möglicherweise auch dorthin expandieren?
Das ist nicht geplant in dieser Form. Auch da gibt es sicherlich Ansätze. Bleiben wir bei Malaysia. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Malaysia öffnet diesen Markt für Caravaning. Die bauen die Infrastruktur auf. Aber die wollen natürlich dann halt auch Local Manufacturing haben. Die wollen die Wertschöpfung im Land haben, logisch. Und das muss man sich dann sehr gut überlegen, wie kann ich das steuern? Kann ich unten einen Joint Venture machen? Wie kriege ich in dem Falle auch, wenn da Hobby draufsteht, haben wir auch den Anspruch, dass auch Hobbyqualität lokal produziert wird. Das ist nicht so ganz einfach. Mhm. Wir haben jetzt unser chinesischer Partner, der möchte auch gerne ein Local Manufacturing machen in China. Das sind alle so Themen, die werden eruiert, wie man das machen kann, weil das Problem ist, wenn ich einen Wohnwagen von Deutschland nach Asien verschiffe, egal was es ist, ich kriege in einen 40-Fuß-Container einen Wohnwagen rein. Das ist der 40-Fuß-Container von Europa nach Asien nicht ganz so teuer wie von Asien nach Europa. Aber die Frachtkosten sind schon relativ hoch bei diesen Sachen und dann kann man eigentlich das nur vor Ort produzieren. Das ist aber im Moment nicht in der Planung, dass wir Fertigungsstätten in Asien aufbauen.
Okay. Wenn wir mal auf die klassische Automobilbranche blicken, der eine sagt so, der andere so, aber was ich so mitbekomme und auch lese und höre, ist, dass die Perspektive, die Aussicht nicht sonderlich optimistisch sind. Die Verkaufszahlen im asiatischen Raum gehen zurück. Dort wird viel mehr asiatisch gekauft, weil auch die Autobauer aus China, aus Japan besser werden, gerade im Bereich Elektromobilität. Wie seht ihr das bei euch in der Branche? Seid ihr da noch optimistisch?
Im Hinblick auf asiatische Märkte?
Erstmal das, ja, und dann, ja, erstmal das.
Im Prinzip schon, weil...
Weil ihr das könnt, was die noch nicht so gut können.
Ja, wir müssen
so gucken. Waren wir ja auch irgendwann mal in der klassischen Automobilbranche.
Ja, klar. Wir haben da einen Wettbewerbsvorteil.
Ja.
Wir müssen schauen, was passiert. Ich sag mal, das ist genau, was du sagst. Wenn ich mir wenn man in China oder in Japan unterwegs ist und man schaut sich die Autos an, die in diesen Ländern auf der Straße sind, die haben nichts mit den europäischen Fahrzeugen zu tun, die exportieren. Gerade in Japan. Das ist ein riesenweiter Unterschied. Wenn wir aber in unserer Industrie sind, haben wir diesen Vorteil, dass wir eine sehr lange Historie haben als Reisemobil- und Karawanindustrie. Wir als Hobby, wie du schon sagst, knapp 60 Jahre. Genau genommen 57. Und die Menschen, die in Asien ein Reisemobil oder Karawan kaufen, das sind gut situierte Menschen und die wollen dann auch gerne ein europäisches Style oder ein europäisches Design haben und das hilft uns natürlich in so einem Markt auch Fuß zu fassen, auch wenn es gerade in China das Produktionsvolumen in China, was die lokal produzieren, sind ungefähr 30.000 Einheiten. Das ist für so ein Riesenland wie China eigentlich nichts. Und von diesen 30.000 Einheiten gehen noch ca. 25.000 Einheiten in den Export. Und aber man muss sich einfach mal das Potenzial überlegen, was wir da haben. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Delegation aus China bei uns im Haus. Das war ein Bürgermeister. Und auch das sind ja im Prinzip die heimlichen Herrscher in China. Ja. Dieser Bürgermeister war verantwortlich für 25 Millionen Menschen. Und wenn man mit dem spricht und sagt, er, der war sehr interessiert an dem Thema Caravaning, weil es für ihn ein Wirtschaftsfaktor ist, die waren in der touristischen Region sowieso unterwegs. Ja, ist kein Problem. Wir können also so in 3 bis 6 Monaten haben wir die Infrastruktur geschaffen und dann können wir weiterreden. Also die sind
das haben sie ja.
Ja, ja.
Das haben sie ja auch.
Das haben die wirklich.
Das geht dann doch etwas zackiger da.
Ja, ob das alles immer richtig ist, wie die das machen, aber es geht zügig.
Und du sprachst von Wettbewerbsvorteil. Ja, den haben sie dort auch.
Den haben die dort auch.
Absolut, ja.
Und das macht uns eigentlich optimistisch, dass man in so einem Land, in dem ganzen asiatischen Raum, da ist eigentlich ein riesiges Marktvolumen oder Marktpotenzial vorhanden. Ja. Auch das wird sich verändern vom Reiseverhalten. Bisher waren die Menschen, die gut situiert waren, die waren erstmal auf dem reisetechnisch auf den europäischen oder amerikanischen Trips. Das heißt, sind nach Europa, nach Amerika geflogen. Wenn das mal jetzt abgeebbt ist, dann werden die auch die Schönheit des eigenen Landes kennenlernen. Und dann muss man natürlich gucken, in welchen Regionen kann man was wie aufbauen. Und selbst wenn man in China vom Potenzial nur 2 Promille abgreifen kann, sind das wahnsinnige Stückzahlen und dann haben wir auch keine Angst davor, dass es auch einen lokalen Wettbewerber gibt oder halt auch einen Lieferant aus Europa. Also das lässt sich machen.
Da möchte ich einmal kurz drauf eingehen. Du hast gesagt, die werden die Schönheit ihres eigenen Landes erkennen. Das haben wir auch sehr viele in der Corona-Phase, auch weil sie ein Reisemobil erworben haben oder geliehen haben und so weiter. Man hat angenommen, der Boom bleibt konstant oder der steigt sogar noch an. Jetzt sind wir 2024. Corona ist Gott sei Dank vorbei. Wie sieht es denn gerade aus? Ist es weiterhin ansteigend, die Nachfrage und der Konsum? Als wir gerade das erste Mal mit dem Teil hier nach Kroatien gefahren sind, ich war permanent am Moin sagen, weil so viele sind da unterwegs. Das ist Wahnsinn.
Also der
selektive Wahrnehmung, ne? Ich achte da jetzt erst drauf, aber trotzdem.
Ja, ist klar. Ich meine, das sind ja so die Habits, wenn man dann auf der Autobahn ist, schon wieder ein Hobbywohnwagen oder ein Wettbewerber, der ist nicht so schön.
Nee, überhaupt nicht.
Gar nicht, aber im Prinzip sind wir aus dem Peak nach Corona, das ist das, was ich anfangs sagte, das hat sich beruhigt. Wir kommen jetzt wieder in normales Fahrwasser rein, so in den Größenordnungen, die für unsere Industrie auch absolut okay sind, auch von den Zulassungszahlen her. Das heißt, wir bewegen uns größer 200.000 Freizeitfahrzeuge in Europa pro Jahr. Das ist okay. Mhm. Und sind nicht mehr in der Spitze bei 250.000, 260.000. Das hat sich normalisiert, das wird sich normalisieren, aber die Nachfrage nach Caravaning, nach Camping bleibt definitiv erhalten. Was zurzeit festzustellen ist, dass die Investitionsbereitschaft, nicht nur der Unternehmen, sondern auch der Menschen, die nimmt natürlich ein kleines bisschen ab. Wir haben multiple Krisen zurzeit in Europa, wo wir uns alle vor 3 Jahren noch niemals Gedanken drüber gemacht haben, dass wir im Prinzip 800 Kilometer Entfernung einen Krieg haben, dass Nahost jetzt ziemlich fragil ist zurzeit.
Du, wir sind jetzt am 14. August, möchte ich dazu sagen, wenn ich im September ausstrahle, wir wissen nicht, was dann ist.
Wir wissen nicht, was passiert. Wir können nur hoffen, dass das alles mal wieder ein bisschen normaler wird. Verbunden mit den Unsicherheiten, die Menschen auch aus der Politik erfahren, ist natürlich die Konsumneigung nimmt ein bisschen ab. Ja, die Automobilindustrie spürt das zurzeit schon vielleicht massiver als wir. Mhm. Aber auch wir merken es, dass die Nachfrage nach unseren Produkten gerade auf einem hohen Niveau stagniert. Und dem müssen wir jetzt einfach begegnen, dadurch, dass wir sagen, wir müssen die richtigen Produkte haben, wir müssen die richtigen Vertriebswege schaffen, wir müssen diese Begehrlichkeit hochhalten. Das sind so die Herausforderungen, die wir jetzt als Unternehmen Hobby haben, aber die wir auch am Ende des Tages auch als Branche haben, dass wir damit seriös umgehen.
Ihr müsst reagieren auf Krisen, auf Situationen, auf Nachfragen, auf Trends. Ja. Was wird denn häufig nachgefragt? So eine Kiste hier ist ja wirklich groß, ist ja sperrig, ist jetzt auch nicht schnell mal da abzustellen und so, ne? Oder ist es der klassische Wohnwagen? Ist das der Kompaktwagen, von dem du sprachst? Was ist am häufigsten frequentiert nach?
Wenn man das jetzt aus einer Gesamtmarktbrille sieht, ist der Wohnwagen stagniert zurzeit. Wohnwagen ist das, was ich anfangs schon sagte, so ein typisches Familienprodukt. Mhm. Ja, auch da werden wir in der Demografie, die uns ereilen wird, werden wir uns auch ein bisschen anpassen müssen, weil viele Menschen, die zukünftige Kunden von uns sind, die haben heute gar nicht die Fahrerlaubnis oder den Führerschein, einen Wohnwagen zu ziehen und oder das richtige Fahrzeug dann auch zu ziehen. Der stagniert. Der Boom der letzten Jahre ist eigentlich wirklich aus Reisemobil- und Kastenwagen-Sicht zu sehen, wobei die Kastenwagen stärker gewachsen sind als die Reisemobile. Genau um diese Flexibilität, um diese Freiheit zu haben.
Ein Kastenwagen stelle ich mir ein bisschen kleiner vor, bisschen kompakter, bisschen mobiler, bisschen flexibler, aber trotzdem mit den Möglichkeiten, die ein Wohnmobil bietet, was den Platz angeht, was das Übernachten angeht, was Podcasting angeht.
Ja, im Podcast müssten wir ein bisschen enger zusammenrücken, als wir hier sind, aber das ist machbar. Also der Kastenwagen oder die Kastenwagen von Hobby sind definitiv auf 2 Themen ausgelegt. Das ist Fahren und Schlafen. Ja, das sind die wichtigsten Punkte, die man in einem Kastenwagen hat. Dass ich ein automotives Fahrgefühl habe, dass ich ein vernünftiges Bett habe, auch mit einer entsprechenden Länge, mit einer bestimmten Bequemlichkeit. Ich muss natürlich im Vergleich zu einem Wohnmobil, wo wir hier drin sitzen, ein bisschen Abstriche machen im Bereich der Küche. Das ist alles ein bisschen kleiner. Auch das Bad ist ein bisschen kompakter. Auch die Stehhöhe ist ein bisschen reduzierter.
Du musst Meter einsparen.
Ja, das ist das. So. Ja. Aber im Regelfall findet ja das Campingleben auch außerhalb des Fahrzeuges statt.
Ja.
Und deswegen haben die Kastenwagen sich eigentlich so gut entwickelt, weil die super flexibel sind. Ja, ich komme auch mit einem 6 Meter oder 6,40 Meter Kastenwagen, kann ich auch mal in ein Einkaufszentrum reinfahren. Ich kann auf einen normalen Parkplatz fahren. Ja. Ich habe Rückfahrvideosystem, ich habe Spurhalteassistenzsysteme und das ganze Thema, was das dann auch wirklich einfacher macht, dieses Fahrzeug zu fahren, als wenn ich mit einem 8-Meter Wohnmobil durch die Gegend fahre.
Dann lass uns bitte sprechen über Infrastruktur hier. Nicht auf den Campingplätzen, sondern die Infrastruktur in Bezug auf E-Mobilität. Lass uns darüber sprechen. Erst einmal bezogen auf Wohnwagen, E-Autos. Ich fahre eins, etwas Größeres. Ich könnte mir vorstellen, kann ihn ziehen. Aber wenn ich jetzt Autobahn fahre, ohne was hinten dran, sehe ich auch schon, wie das immer runtergeht. Wenn da jetzt ein Wohnwagen noch dran wäre, das mag ich mir gar nicht vorstellen. 2035 hat die EU beschlossen, hauptsächlich nur noch Elektromotoren oder eben keine Emissionen mehr. Hm. Wie blickt ihr auf diese Perspektive, einmal in Bezug auf Wohnwagen und Elektromobilität, einmal auf Reisemobile und Elektromobilität und die ganze Infrastruktur drumherum?
Egal, aus welcher Perspektive wir das sehen. Es muss erstmal die Infrastruktur geschaffen werden im Hinblick auf Ladesäulen, auf Ladepunkte.
Das wurde ja schon mal verpennt.
Definitiv, ja.
Oder?
So. Und in dem Moment, wo die Infrastruktur geschaffen worden ist, wird es auch Lösungen aus unserer Industrie geben, wo ich sage, wie kann ich einen Wohnwagen e-mobil tauglich machen? Wie kann ich ein Reisemobil e-tauglich machen?
Aber ich meine, wenn man das noch nicht mal für den Individualpersonenverkehr hinbekommt, die passende Infrastruktur zu schaffen, da ist ja doch eine höhere Wirtschaftskraft hinter als in eurem Sektor.
Definitiv.
Wie lange dauert das, bis es für euch der Fall ist? So eine Power habt ihr ja, glaube ich, nicht, oder?
Nein, definitiv nicht. Also ich sag mal, im Reisemobilbereich, wenn wir auf die Chassis oder auf die Fahrgestelle, auf die Fahrzeuge der Hersteller angewiesen sind, dann können wir im Prinzip das nehmen, was es gibt. Das ist das, was wir zurzeit sehen. Alles, was auf E-Basis heute im Transporterbereich geht, ist nur auf Last-Mile-Delivery ausgelegt. Das heißt, die fahren 200, 300 Kilometer maximal, viel Volumen, kein Gewicht. Nee. Wir haben natürlich immer noch das Thema, dass wir irgendwo im Schnitt 3 Tonnen mit uns rumschleppen. Bevor das Problem nicht gelöst ist, wird sicherlich das Thema E-Mobilität, reine E-Mobilität im Reisemobil eine Herausforderung. Ja, wir müssen uns nochmal überlegen, jetzt fahren wir weiter Richtung Dänemark. Wie viele Raststätten gibt es auf der Strecke nach Dänemark und wie viele Ladepunkte gibt es dann? Jetzt komme ich auch noch mit einem e-tauglichen Wohnwagen um die Ecke, der leicht ist, der aerodynamisch ist. Will ich dann den Wohnwagen an der Raststätte abkoppeln? Den muss ich irgendwo parken, damit ich mein Auto an die Ladesäule stellen kann. Das sind alle so Themen, die sehr herausfordernd sind. Wir beschäftigen uns als Hobby natürlich mit diesen Themen. Was sind alternative Antriebe? Aus meiner Sicht wird die reine E-Mobilität nicht in dieser Form kommen. Es wird immer eine hybride Lösung werden. Und da beschäftigen wir uns als Hobby individuell mit. Was bedeutet das für Wohnwagen? Was bedeutet das für Reisemobile? Parallel dazu beschäftigen wir uns aber auch wieder aus Verbandssicht mit diesen Themen und machen sehr viel Lobbying, auch in Berlin mit dem Verkehrsministerium und wo auch immer, und sagen, okay, ihr müsst auch dann die Rahmenbedingungen schaffen, dass ich die Fahrzeuge laden kann mit Tank und Rast und wie sie alle da sind.
Und da ist die Reaktion wie?
Die nehmen das sehr ernst, weil wir haben mittlerweile, das ist das Schöne daran, unsere Industrie, wir reden nur von Deutschland, macht einen Wirtschaftsfaktor aus von knapp 35 Milliarden Euro.
Ist das der Tourismusbereich?
Ja, also
wo ihr eine Rolle spielt.
Wo wir eine Rolle spielen. Das heißt, wir haben ungefähr 15, 16 Milliarden Euro, die wir Umsatz generieren als Gesamtindustrie im Bereich der Herstellung von Fahrzeugen, Verkauf von Fahrzeugen, neu und gebraucht. Und wir haben auch nochmal 17, 18 Milliarden Euro, die über den Tourismusbereich generiert werden. Ich sage mal, alleine in Schleswig-Holstein war es im letzten Jahr, ich hoffe, da nagelt mich keiner in dem Podcast nahe drauf fest, es waren knapp 600 oder 700 Millionen Euro Umsatz, die in Schleswig-Holstein auf Campingplätzen gemacht worden sind. Das ist also schon ein Tourismusfaktor und Wirtschaftsfaktor. Und das hat die Politik mittlerweile erkannt, dass man diese 30, 35 Milliarden auch ernst nehmen muss. Also wir bekommen da Gehör. Die Frage ist, wie schnell das umzusetzen ist, ist natürlich, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber das ist sicherlich...
10 Jahre sind nicht viel.
Nee, das ist überhaupt nicht viel.
Hier in Deutschland, in Malaysia, in China, wäre es was anderes.
Das geht schneller. Hm. Aber wie gesagt, wenn man das sieht, sieht man auch, dass jeder Automobilhersteller im Prinzip gerade seine E-Mobilität-Strategie wieder einkassiert. Die glauben auch nicht mehr 100% dran.
Das ist es.
Ja. Und
aber noch hält die EU ja dran fest.
Ja. Es wird eine, aus meiner Sicht, wie gesagt, es wird eine hybride Lösung geben.
Ja.
Und wenn man im Bereich der Wohnwagen bleibt, wird eine hybride Lösung, kann sicherlich sein, dass man mit einer Art Range Extender arbeitet. Aber auch da arbeiten wir dran. Wir haben vor 2 Jahren schon mal ein Konzept vorgestellt, wo wir einen sehr, sehr leichten Wohnwagen gemacht haben. Der war weniger oder kleiner, 500 Kilo vom Gewicht. Der war sehr aerodynamisch. Der passte hinter einen ID.Buzz. Das war, als VW den ID.Buzz gelauncht hat. Und das sind Lösungen, die uns sicherlich helfen. Aber wie du schon sagst, wenn du auf der Autobahn bist und siehst, wie dein Akkuverbrauch nach unten geht, es wird vermutlich auch das Urlaubsverhalten unserer Kunden beeinflussen, dass ich halt nicht mehr mich morgens um 7 in Fockberg ins Reisemobil setze und dann 14, 15 Stunden später an der Adriaküste zu sein, sondern dann werde ich halt Etappen fahren, ich muss andere Destinationen
fahren. Aber man will es ja eigentlich nicht. Man will ja hier raus, um an die Adria zu kommen. Ich weiß, es gibt ganz, ganz tolle Rastplätze und Stellplätze und Plätze generell in Deutschland, aber wer an die Adria möchte, der möchte doch eigentlich, glaube ich, schnell hin und nicht darauf verzichten müssen, weil die Kiste schon wieder leer ist.
Das ist eine Herausforderung. Vielleicht ist ja die Urlaubsform auch die, dass ich mit meinem E-Auto zum Campingplatz fahre und mein Fahrzeug steht schon da. Das kann ja auch passieren. Also das müssen wir gucken. Da gibt es viele Gedankenspiele, aber das ist definitiv eine der größten Herausforderungen in unserer Industrie.
Nun steht wann steht die Messe in Düsseldorf an?
Die beginnt am 30. August, jetzt Ende August.
Ja. Also dann werden wir schon ausgestrahlt haben. Wenn wir noch nicht ausgestrahlt haben, was erwartet ihr bei dieser Messe und wie wichtig, ich habe das in einem anderen Podcast gehört, wie wichtig ist diese Messe in Düsseldorf für euch, für die ganze Branche und was erwartet ihr dort an Trends, was ist gerade der Status quo?
Also Düsseldorf, der Caravan-Salon ist die Leitmesse, das ist die weltgrößte Caravan-Messe mit circa 200, da sind wir zwischen 230 und 250.000 Besuchern.
Das sind ja alles Caravan-Fans. Das ist ja keine Laufkundschaft, sondern die, wie bei einer Gastromesse, was abstauben wollen zu essen, sondern die sich mit der Thematik auseinandersetzen und auch kaufen.
Die kommen da sehr gezielt hin, ja. Man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Für, ich sag mal, große Hersteller wie Hobby. Für uns ist die Messe ein gewisser Indikator, wie kommen die Produkte an, die wir auf der Messe präsentieren, die Neuheiten. Dadurch, dass wir aber ein sehr dichtes und großes Händlernetz in Europa haben, ist das, wie gesagt, für uns ein Indikator. Es gibt aber kleinere Hersteller, für die ist die Messe essentiell. Die verkaufen teilweise 60-70% ihrer Jahresproduktion auf der Messe. Und die Trends, die wir da erwarten, werden sein, es wird sicherlich Leichtbau ist ein Thema. Ja, wie kann ich die Fahrzeuge leichter machen, ohne dass die Qualität leidet oder dass ich die Zuladung erhöhen kann. Das Thema E-Mobilität ist auch immer mal wieder ein Thema. Wie kann ich einen Caravan für ein E-Auto kompatibel gestalten? Das sind so diese Trends, die man auf der Messe sieht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch das Luxussegment, was eigentlich von diesen ganzen Auf und Abs, die wir in der Industrie haben, meistens unberührt sind, weil die Menschen, die sich für 1 oder 1,5 Millionen Euro ein Reisemobil kaufen, die sind relativ unabhängig von der Konjunktur. Außer, dass das Aktienpaket vielleicht mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger wert ist.
Aber das sind ja auch die, die am meisten Angst haben, dass genau das passiert.
Ja, ne? Das ist klar.
Vergangenen Montag.
Ja, eben den Börsencrash hier.
Genau. Nein,
aber deswegen, die Erwartungshaltung für die Industrie ist eigentlich, das ist gerade in der Situation jetzt, wo es eine gewisse Kaufzurückhaltung gibt, ist das natürlich für die Industrie ein Stimmungsbarometer, um zu sagen, wie attraktiv sind wir als Industrie, wie attraktiv sind wir als Urlaubsform. Und auch hierzu muss man sagen, es wird ja viel diskutiert, ist eine Messe das richtige Medium heutzutage? Kann man das online machen? Kann man das digital machen? Aber es hat eigentlich in der Vergangenheit gezeigt, dass gerade bei solchen emotionalen Produkten, die wir haben, gibt es keine Alternative zu der Messe. Die Kunden kommen rein, die wollen riechen.
Die sind zwar informierter wahrscheinlich, die wissen wahrscheinlich schon alles, aber können dieses natürlich nicht zu Hause am Laptop oder am Handy nachvollziehen.
Das Erlebnis ist ein anderes. Und deswegen ist die Messe enorm wichtig für uns. Und da sind wir auch froh, dass die Messe Düsseldorf als unser Partner da eine ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolle Plattform bietet, so dass die Kunden wirklich die Fahrzeuge erfahren und begreifen können im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen ist die Messe für uns immer so ein ganz wichtiger Stimmungsbarometer, gerade jetzt, wo es ein bisschen hakeliger wird im Markt, wie ist die Grundstimmung, wie sind die Anzahl der Besucher, wie ist die Kaufbereitschaft. Es gibt ein sehr enges Monitoring über die Altersgruppen in der Messe. Sind es Erstbesucher, sind es Erstkäufer, wie hoch ist die Kaufabsicht, wie hoch ist die Kaufabsicht im Verhältnis zum Haushaltsnettoeinkommen. Das sind alles Themen, die wir da rausziehen und versuchen zu analysieren.
Wie stark seid ihr da vertreten mit Hobby?
Hobby und Fendt, wir belegen im Prinzip eine komplette Messehalle, dass wir da... Ist auch nicht 100% zitierfähig, die Zahl, aber ich glaube, wir haben so ungefähr 10.000, 12.000 Quadratmeter, die wir zusammen auf der Messe belegen. Das ist die wichtigste Leitmesse in Europa.
Wahnsinn. Spannende Zeiten, spannende Zeit Ende August, Anfang September jedes Jahr.
Ja, und dann fangen die europäischen Messen an. Das geht dann also sukzessive weiter und das ist halt immer so ein Trendbarometer, kann man das nennen, ja.
Auf eurer Homepage, die wirklich sehr interessant ist. Gibt es eine Historie, gibt es Bilder, gibt es Milestones, kann man sehen. Und ich habe gesehen, dass die gute Frau Merkel zweimal mindestens schon hier war, zweimal habe ich sie bebildert gesehen. Sie war bei Herrn Strijewski.
Ja.
wenn jetzt...
Sie hat schon mit Herrn Strejewski auch im Reisemobil gesessen.
Tatsächlich?
Ja.
Wenn du jetzt mit Herrn Scholz im Reisebüro sitzen würdest oder perspektivisch mit Herrn Merz möglicherweise. Machen wir erstmal jetzt mit Herrn Scholz. Was würdest du ihm sagen? Was würdest du dir von ihm wünschen? Was für Themen würdest du mit ihm besprechen wollen?
Ich würde mir von ihm wünschen, er hat mal in seinem Wahlkampf gesagt, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch.
Das hat er vergessen.
Also das ist für mich eins der wichtigsten Themen, was auch Investitionstätigkeiten gerade in Deutschland hemmt, aber was nicht nur im Unternehmerbereich, sondern halt auch im privaten Sektor. Ich würde mir von ihm wirklich Klarheit wünschen, dass er mal klar in seinen Aussagen ist, dass er sagt, ja, wir stehen zu der Wirtschaftspolitik in der und der Form, wir unterstützen das so, so und so. Das, was heute passiert, ist eine Verunsicherung der Bevölkerung auf einer breiten Basis. Wir entscheiden heute mal, es gibt ein Förderprogramm, dann, ups, das war zu klein, ist morgen wieder weg. Was mache ich denn jetzt mit denen, die übrig geblieben sind? Diese unsägliche Diskussion, die wir über das Heizungsgesetz hatten, auch das, man muss einfach schauen, was da passiert. Ja, ich sag mal, ein großes Unternehmen wie Fissmann zum Beispiel, das stand jetzt in der Zeitung, die sind nicht weit weg von da, wo ich wohne. Ja, die sind vor 2 Jahren verkauft worden an ein amerikanisches Unternehmen für 1 Milliardenbetrag und machen jetzt Kurzarbeit, weil einfach die Geschäftsgrundlage im Prinzip ein Stück wackelt. Und das ist ja das, was uns als Standort Deutschland gerade so ein bisschen auf die Füße fällt. Es gibt keine klare Linie und es gibt auch keine klare Perspektive. Und das verleitet natürlich dazu, dass man sagt, investiere ich am Standort Deutschland oder suche ich mir eine Alternative? Ja, das fängt an mit der Integration von Facharbeitern. Wir haben das Problem, dass wir zu wenig Fachkräfte haben. Wenn ich mir aber überlege, wie kompliziert das teilweise ist, um ausländische Fachkräfte nach Deutschland zu bringen oder die zu integrieren, mit Pass, mit allem, was dazugehört. Das ist also diese Hürden, die sind schon sehr hoch und diese ganze Bürokratie, die gerade aufgebaut wird. Das ist also für die Unternehmen schon eine enorme Belastung und das wäre so ein Thema, wo ich sage, lieber Herr Scholz, sorgt mal dafür, dass die Bürokratie sich in Grenzen hält, dass die Unternehmen auch mal wieder als Unternehmer tätig werden können und sich nicht nur permanent mit Vorschriften und diesen Sachen auseinandersetzen müssen. Alles wichtig, alles richtig, nicht falsch verstehen, aber es ist einfach too much, so Lieferkettenpflichten-Sorgfaltsgesetz. Allein dieser sperrige Begriff ist das eine.
Klassiker.
Ja, ist ja Klassiker, aber das ist irre, was das für einen Aufwand bedeutet. Ja. Ja, und wir Deutschen glauben ja immer, wir werden dann die Welt retten, wenn wir schon mal die Vorreiter sind, dass wir Wettbewerbsnachteile uns einhandeln, das ist ein ganz anderes Thema. Wir achten bei Hobby sehr darauf, dass wir die 17 Ziele der UN, dass wir die akzeptieren, keine Kinder arbeiten, dass wir das alles sauber haben, das ist schon unsere Selbstverpflichtung. Klar. Aber muss ich als Unternehmen, muss mir einer vorschreiben, dass ich jemanden Sicherheitsbeauftragten habe, der mir meine Leitern prüft? Das ist doch meine ureigenste Intention, zu sagen, meine Betriebsmittel, meine Hilfsmittel sind sicher und meine Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter bringen sich nicht um auf der Firma in der Arbeit. Das sind aber alles diese Vorschriften, die es sehr schwer machen, zurzeit in Deutschland als Unternehmen zu agieren. Und das wäre so meine Botschaft, Klarheit schaffen, weil das ist eigentlich der Kurs der Ampelregierung, ist gerade... Ich glaube, wenn man 8 Leute fragt, wo gehen wir hin, kriegt man 9 bis 10 verschiedene Meinungen, aber keine Klarheit. Das wäre meine Bitte.
Ist der Eindruck, wissen Sie selber nicht, und durch die 3 teils doch sehr unterschiedlichen Parteien und Herren, die dort oft das Sagen haben, ja, gibt es keine Sicherheit und ich blicke nicht auf 1200 Mitarbeiter, aber ihr habt ja auch ein großes wirtschaftliches Risiko, das ihr tragt und auch für diese Familien.
Klar.
Okay.
Es hängen ja mehr als 1200 Menschen an uns. Das sind ja Faktor 4, 5.
Absolut.
Plus Zulieferer,
ja.
Plus Handelspartner.
Ja.
Also das ist schon ganz enorm.
Zum Abschluss, ihr habt nicht vor, den Standort zu verlassen, richtig?
Richtig.
Auch nicht in den nächsten Jahren?
Auch nicht in den nächsten Jahren.
Du hast das Thema Fachkräftemangel angesprochen. Wie sieht das hier in Fockbeck aus bei Hobby? Ist das eine Herausforderung oder seid ihr gut davor?
Es ist definitiv eine Herausforderung. Die wird nicht kleiner, wenn Northvolt die Batteriefabrik eröffnet in Heide.
Wenn,
ja.
Falls.
You never know. Aber gut.
Hoffst du das?
Was? Dass sie die eröffnet oder nicht? Die Frage werde ich nicht beantworten. Nein, aber
Northvolt saß ungefähr vor 6 Wochen da.
Okay.
Ja, ja.
Nein, aber es ist natürlich ein Drohrisiko für uns, ja. Weil wir aus dem Umkreis auch eine 3-stellige Anzahl von Mitarbeitern haben. Ja. Dem Fachkräftemangel begegnen wir eigentlich dadurch, dass wir jetzt die interne Ausbildung weiter forcieren werden, so dass wir die natürliche Fluktuation über Auszubildende, die wir im Hause oder über die Auszubildenden, die bei uns im Hause sind, ausgleichen können, weil das ist auch das Gute an Hobby. Wir haben ganz, ganz lange Betriebszugehörigkeiten. Unsere natürliche Fluktuation ist kleiner 1%. Ja, aber ja, das ist richtig gut.
Ja.
Gut und schlecht kann man manchmal sehen, wie man will. Manchmal würde man sich auch 2 oder 3% wünschen, aber 1% spricht eigentlich für das Unternehmen.
Ja.
Auch wenn die Mitarbeiter schon sagen, ah, ist doch nicht so schön, aber es kann nicht so schlecht sein, wenn die Leute 40 Jahre bei uns arbeiten.
Du, wenn ein Norddeutscher das nicht sagt, dann stimmt irgendwas.
Stimmt
nicht.
Wirklich.
Dann stimmt irgendwas nicht.
Aber deswegen ist für uns das Ziel, wir haben jetzt gerade diese Woche am Montag haben wir 22 neue Auszubildende in 6 verschiedenen Ausbildungsberufen bei uns im Hause begrüßt und das ist unsere nächste Ausrichtung, dass wir sagen, wir versuchen die Fachkräfte so weit wie es geht intern auszubilden. Ansonsten ist es natürlich sportlich. Ich meine, das kennst du aus anderen Bereichen. Finde heute mal einen Elektriker, finde heute mal einen Schreiner oder einen Holzmechaniker. Deswegen bilden wir die selber aus. Sind aber auch da wiederum auch im Verband sehr aktiv. Wir haben jetzt den neuen Ausbildungsberuf mit dem Verband ins Leben gerufen. Der heißt Caravan- und Reisemobiltechniker. Ja, auch da haben wir jetzt 4 Auszubildende in den letzten 2 Jahren eingestellt, Tendenz steigend, sodass wir im Prinzip unseren eigenen Nachwuchs heranführen. Das ist die einzige Chance, die wir zurzeit sehen, um hier dem Fachkräftemangel zu begegnen.
Gut, wir haben jetzt einiges angerissen an Themen und da gibt es noch ganz viele, die interessant sind und sein könnten. Aber ich bedanke mich schon mal, dass du dir jetzt eine knappe Stunde Zeit genommen hast, um uns mal ein bisschen zu erzählen, was passiert hier eigentlich so in Fockbeck und was wird hier noch alles passieren. Meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken, Bernd. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee oder einen Kaffee oder ein Bierchen oder einen Wein oder einen Whisky trinken, wenn du könntest?
Mit einer Person oder darf ich mehrere nennen?
Bitte.
Mit einer?
Nee, darfst du auch mehrere nennen.
Also zwei meiner Favoriten wäre einmal der Professor Dr. Spitzer. Mhm. Das ist einer der führenden Neurowissenschaftler in Deutschland.
Okay.
Der ist Hirnforscher und Psychologe. Einfach, ich habe ihn mal in einem Vortrag gehört, das ist ein hochinteressanter Mensch, der mal erklärt, wie Gehirne funktionieren, wie die Psyche funktioniert. Finde ich sehr spannend, weil das einem nochmal einen ganz anderen Einblick gibt in die Menschen, wie ticken die Menschen, was treibt Menschen an, was motiviert Menschen, weil das ist ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert. Mhm. Und eine zweite Persönlichkeit, mit der ich wirklich gerne mal eine Tasse Tee trinken würde, wäre Alfred Gislason als Bundestrainer Handball. A, habe ich nur Affinität zum Handball und B, finde ich den Wandel, den Change, den er jetzt in die Nationalmannschaft reingebracht hat, mit Traditionen zu brechen. Das hat man jetzt bei Olympia gesehen, auch wenn das Finale gegen Dänemark leider das schlechteste Spiel war in Olympia.
Ja.
Aber mit ihm würde ich mich auch gerne mal darüber unterhalten, wie geht er mit diesen Profisportlern um, wie motiviert er diese Menschen, wie kriegt er den Change hin, wie kriegt er ein Mannschaftsgefüge hin, dass es ein Team ist. Und das hat man eigentlich jetzt gesehen, so die letzten 1,5, 2 Jahre hat er diesen Change ganz gut hingekriegt und das ist mittlerweile eine eingeschworene Truppe und das wären 2 Persönlichkeiten, die mich sehr, sehr interessieren und sehr, sehr reizen würden.
Nagelsmann ist, glaube ich, auch einigermaßen gut davor.
Ja.
Hat ja eine anständige EM da.
Der hat das auch ganz gut hingekriegt, ja. Wobei Fußball jetzt nicht unbedingt.
Nee, ich merke schon, man ist ja eher entweder Handball oder Fußball. Hier oben ist man entweder THW oder SG. Okay. Da du ja noch nicht hier von her kommst, kannst du die Frage wahrscheinlich leicht beantworten. Weder noch.
Ja und nein, ich sag mal, mein Heimatverein ist der TuS Ferndorf. Wir spielen mittlerweile wieder 2. Bundesliga. Ja, das ist aber ein kleiner Dorfverein. Wir haben 3.500 Einwohner. Dafür ist 2. Bundesliga schon cool.
Ja.
Wenn ich das in Norddeutschland beantworten muss oder sollte, kann ich natürlich jetzt nur mich in die Nesseln setzen. Üblicherweise ist der Großteil aus Fockbeck ist ein THW-Fan. Ich persönlich mag die SG aber relativ ein bisschen mehr als den THW. Weil die SG einfach ein Stück weit nahbarer ist, ob es die Halle ist, die hier immer Hölle Nord heißt. Auch Kiel hat natürlich eine saugeile Atmosphäre, wenn da 10.000, 12.000 Menschen in der Halle sind. Aber die Hölle Nord oder die Flensburg-Halle, die ist schon noch ein bisschen kompakter, ein bisschen enger.
Ja.
Und ich persönlich finde den Stil, den Flensburg spielt vom Handball, gefällt mir persönlich besser. Aber dort beides norddeutsche Champions,
Aufhängeschilder.
Ganz tolle Mannschaften.
Ja. Also. Möglicherweise bekommt die SG einen neuen VIP-Raum. Möglicherweise bekommt die SG da auch einen neuen Moderator. Und möglicherweise kann dieser Moderator dich da mal mit hinnehmen, wenn du möchtest. Einladung ist hiermit ausgesprochen.
Sehr cool.
Vielen, vielen Dank, Bernd, für deine Zeit.
Danke dir für die Einladung.
Ich danke auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war Tourist Tea Time Tour hier in Fockbek mit dem Hobby-Geschäftsführer Bernd Löher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Bernd.
Danke dir.